Das Thema des heutigen Vortrags ist die Jungfrau von der Menschwerdung, unser Vorbild und Ideal im Advent. Wer sich in Wort nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mensch. Nicht so der heilige Jakobus im 3. Kapitel. Der heilige und gerechte unterscheidet sich vom Sünder durch das Was, wie viel und das Wann des Redens. Wer wahrhaftig fromm ist, dem ist das Stillschweigen um der Nächstenliebe und um der inneren Sammlung willen kostbar. Um alle Zeit zu Füßen des Herrn zu sitzen, ist das schnell zum Hören und langsam zum Reden. Zunächst tritt uns heute Mariens reinster Bräutigam entgegen. Und zwar in der Heiligen Schrift als der große Schweigende. Es ist uns keine Silbe überliefert vom heiligen Josef. Er ist nur der immer Hörende und Tuende und darum der Gerechte. Meisterhaft bewahrt er dem Herrn sein Herz. Gottes Hoheitsrecht anerkennt St. Josef über sein Herz, gerade auch im Leid. Wir erinnern uns alle an die herzzerreißende Ungewissheit, die diesen großen Heiligen geplagt hat, als das Geheimnis der Menschwerdung ihm noch verborgen war. Nicht jenes Geheimnis, das durch ein Wunder der Natur und der Gnade in seiner reinsten Braut jene wundersame Verbindung zwischen Jungfräulichkeit und Mutterschaft bewirkte. Die allerseligste Jungfrau Maria hätte den heiligen Josef sicherlich über dieses Geheimnis nie aufgeklärt. Nicht? Das ist ein so tiefes, ein so großes Geheimnis, dass die Mutter Gottes die Jungfrau mit dem allmächtigen Gott verbindet. Aber der heilige Josef, der hört auf den Engel, der Engel, der ihn diesbezüglich belehrt. Dann wiederum, als der Engel ihn zur nächtlichen und plötzlichen Flucht nach Ägypten auffordert und schließlich zur Rückkehr nach Nazareth aufruft. Der heilige Josef hört auf den Himmel immer ohne Wenn und Aber. Nun, die jungfräuliche Braut des Nährvaters Jesu, sie spricht im Evangelium nur 4-mal. Aber des Öfteren finden wir diese Worte, Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Nicht so heißt es immer wieder im heiligen Evangelium, zum Beispiel bezüglich dessen, was die Hirten erzählten bei der Krippe in Lukas 2,19. Und dann auch wiederum vom verschwundenen und wieder aufgefundenen Jesuskind in Jerusalem und dessen, was er zu seinen Eltern sagte. Warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 2,51. Nicht, wenn wir meinen, dass die Mutter Gottes in ihrer großen Herrlichkeit und Heiligkeit und in ihrem tiefen innerlichen Leben alles immer verstanden hat, dann täuschen wir uns, nicht? Aber die Mutter Gottes hat sich eben anders verhalten, als wir das oft tun. Wenn uns etwas widersprüchlich scheint oder unvereinbar oder unergründlich, dann sind wir oft ziemlich schnell damit fertig. Aber die Mutter Gottes, die bewahrt es einfach in ihrem Herzen. Heute wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die allerseligste Jungfrau Maria richten, denn sie ist die große Lehrerin des innerlichen Lebens und besonders auch des Geistes der inneren Sammlung. Sie bewahrte nämlich nicht nur Worte, sondern das Wort. Das heißt, die zweite göttliche Person, empfangen in ihrer Seele von Anbeginn und empfangen in ihrem Leib, in ihrer menschlichen Natur gekleidet. Haben wir es bemerkt, wie der schwangeren Frau ein gewisses Leuchten eigen ist? Nicht die hoffende Mutter hat so eine Ausstrahlung an sich. Und das kommt eben von jener Größe und Frische und Schönheit des in ihr verborgenen neuen Menschenwesens nicht erscheint hindurch. Die Jungfrau Mutter Gottes, gesegnet unter allen Frauen, überstrahlt alle anderen Jungfrauen und Mütter, denn in und unterm Herzen zugleich ruht Jesus Christus, Sonne der Gerechtigkeit, Quelle allen Seins und gottmenschlichen Lebens. Sie ist so erfüllt von Jesu lichtvoller Schönheit und überfließender Lebensfülle, dass es scheinen mag, sie sei die Sonne selbst. Kein Geschöpf tritt zwischen ihre Seele und ihren Jesus, Schöpfer, Sohn und Seelenbräutigam zugleich. Nichts Menschliches ist in diesem reinen Wesen lichtvoll, transparent, frei von allem, denn keine schuldhafte oder zu sinnliche Liebe berührte ihr Herz. Sie ist absolute Jungfrau, und zwar wegen der Herzenseinsamkeit, die sie trennt von allem anderen. Allein ist sie mit dem Alleinigen. Keine andere Gesellschaft in Freud und Leid begehrt sie als nur die Gegenwart Gottes. Die Einsamkeit ihrer Seele, der Herzensaustausch mit Gott allein, verbindet sie aber auch mit den Menschen, um unter ihnen ein göttliches Werk zu vollbringen. Als Miterlöserin ist ihr Herz mit allen Regungen der Seele Jesu Christi verbunden. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und doch war das Wort immer bei Gott. Und darum hat sich Jesus Christus sozusagen als göttlicher Einsiedler inmitten seiner Schöpfung bewegt. Nicht in dieser Schöpfung, die er hineingetreten ist durch seine Menschwerdung, aber eben ohne aus dem Schoß der Gottheit herauszutreten. Nicht, es ist ja nicht eine menschliche Natur, die die Gottheit angenommen hat, sondern es ist die zweite Person in der Dreifaltigkeit, die eine menschliche Natur, einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele sich zu eigen gemacht hat. Aufgrund ihrer allumfassenden Rolle im Weltenheil ist die allerseligste Jungfrau Maria hineingetragen in die göttliche Einsamkeit mit ihm, dem Wort, bis zu den Grenzen der Gottheit. Allzeit im Verborgenen und von Bethlehem bis Kalvaria war sie verborgen in Gott mit Christus, dessen Geheimnis sie Tag und Nacht im Herzen erwog. Nicht wie in der wahrhaftigen Theologie sich alles um Gott dreht, alles auf Gott hin gerichtet ist, was gesagt und gedacht wird. Nicht so war die Mutter Gottes durch und durch theologisch, absolut christozentrisch. Diese Jungfrau von der Menschwerdung, allem Geschaffenen fremd und Anbeterin des in ihrem Schoß verborgenen Wortes, ist unser Vorbild und Ideal, um still und den im Seeleninnersten verborgenen Gott anbetend zu leben. In welcher Stille, Sammlung und Anbetung begrub sie sich im Seelenabgrund, um jenen Gott zu empfangen, dessen Mutter sie war. Nicht dieses Alleinsein, nicht das Alleinsein des Sünders, nicht durch die Trennung von Gott, durch die Trennung vom Nächsten, durch die Sünde, sondern dieses Alleinseins mit Gott, das ist keine Leere, das ist eine Fülle. Nicht, das ist eine solche intensive Beschäftigung für die Seele, nicht, die all ihr Verlangen gestillt sieht, dass sie einfach von den Geschöpfen nichts mehr erbetteln muss. Nicht, dass sie nicht mehr diesen Drang, diesen Zwang hat, den wir so oft verspüren, mit den Geschöpfen in Kontakt zu treten. Mutter Gottes ist natürlich mit den anderen Geschöpfen in Kontakt getreten und hat aus dieser Fülle, die sie von Christus empfangen hat, nicht diese Fülle, die schon von Anfang an da war, hat sie den anderen Geschöpfen mitgeteilt. Nicht, weil sie versucht hat, verzweifelt sich zu bereichern durch die Geschöpfe, sondern um die Geschöpfe reich zu machen. Wir können das Stillschweigen und die Sammlung jener Heiligen verstehen, die aus ihrer Kontemplation nicht mehr heraustreten konnten. Nicht dem heiligen Thomas von Aquin, das wissen Sie, ist es ja zum Schluss auch so gegangen, nicht? In den Tagen und Stunden vor seinem Tod, wo er ganz oben war, nicht in seinem mystischen Zustand, nicht im Zustand der mystischen Ehe, wie man sagt, nicht? Und da hat er schon Dinge erlebt, nicht? Da ist schon das Licht der Ewigkeit, der Gloria hinübergedrungen in diese Welt. Und da hat er dann eben, nicht im Vergleich zu all den wunderbaren Dingen, die er gelehrt hat, nicht all die Tiefe, die er kennen durfte, da wurde es ihm klar, dass all dieses Wunderbare, von dem Christus selber gesagt hast, nicht Thomas, du hast gut von mir gelehrt, hat das alles als Stroh erachtet, nicht? Und er gab den Befehl, dass man doch alles verbrennen sollte, was man zum Glück nicht getan hat, alle seine Schriften. Aber was sind die erhabensten Beschreibungen, nicht, der großen Theologen, Denker und Heiligen im Vergleich zur Realität der ewigen Herrlichkeit? Nicht? Und diese Herrlichkeit, die eröffnet sich uns schon, wie Sie wissen, durch die Gnade. Nicht? Die Gnade ist die Saat oder der Samen der Glorie. Nicht? Und das hat der liebe Gott schon in das Herz des neugetauften Kindes gepflanzt. Gott konnte es ebenso die Heiligen auf die göttlichen Gipfel hinausführen, wo sich die Einheit zwischen ihm und der Seele vollzog, die mystisch seine Braut geworden war. So erhebt sie der Heilige Geist zu solch erhabener Höhe, das ist die Seele im Stand der Gnade. Nicht die Seele, die kontemplativ ist, die nach innen schaut, nach innen hört. Der Heilige Geist hebt sie zu solch erhabener Höhe empor, dass er sie befähigt, in Gott die gleiche Liebeshauchung hervorzubringen, die der Vater mit dem Sohn vollbringt. Hauchung, die nichts anderes ist als der Heilige Geist. Nicht darum Heiliger Geist, Spiritus Sanctus. Nicht der Spiritus, der Wind, der Hauch. Welch anbetungswürdiges Geheimnis der Liebe. Wessen Herz Ohren zum Hören hat, der höre. Um auf diese unbegreifliche Gottesliebe zu antworten, müssen wir wie Maria all diese Dinge in unserem Herzen bewahren. Und sozusagen am Grund der Seele begraben, um uns in der dort wohnenden Dreifaltigkeit zu verlieren, um uns in sie umzuwandeln. Es wurde auch die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit angerufen zu Anfang, nicht die wirklich eine Spezialistin ist des Innewohnens des dreifaltigen Gottes in der Seele. Nicht ihr ganzes Leben hat sich darum gedreht und ich habe sehr, sehr, sehr viel, das ich Ihnen heute erzähle, von dieser heiligen Mystikerin entlehnt. Es gab auch in jüngster Vergangenheit große Theologen, wie den Pater Gary Goulart-Grange, den man durchaus in unseren Kreisen kennt, nicht nur als großen Theologen, als großen Thomisten, nicht Dominikanerpater, Universitätsprofessor und Schriftsteller, sondern auch als jemand, der immer wieder auf die Tiefen der christlichen Spiritualität hingewiesen hat. Nicht, und sich auch dagegen gewehrt hat, dass man nicht diesen Stand der Kontemplation einfach nur für die Ordensleute, für die Gottgeweihten reservieren möchte und eben betont hat, dass das normale Schicksal jeder christlichen Seele ist, jede Seele, die großzügig antwortet auf die Einladungen Gottes, nicht auf die Einladungen des göttlichen Bräutigams zu immer tieferer Vertraulichkeit, die gelangen zu diesem Zustand der Beschauung. Natürlich nicht jede Seele hat die sogenannten charismatischen Gaben, aber die heiligmachende Gnade, die steht ja über denen. Nicht die charismatischen Gaben, nicht, da denkt man zum Beispiel an den heiligen Padre Pio mit seiner Seelenschau zum Beispiel, Das sind ja Gaben, die Gott den Einzelnen gibt, nicht weil die Einzelnen so heilig sind, sondern um die anderen heilig zu machen. Na, man muss auch nicht unbedingt heilig sein, um eine charismatische Gabe zumindest vorübergehend zu haben. Denken Sie ans Evangelium. Nicht, da hat doch der hohe Priester, nicht, hat er doch prophezeit und gesagt, es ist besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das ganze Volk verloren ginge. Und dann hieß es, dass er das nicht aus sich selbst gesagt hat, sondern im Heiligen Geist, obwohl der Mann ein Sünder war. Aber die heiligmachende Gnade, die macht heilig, nicht wie der Name sagt. Die lässt uns teilnehmen am innersten Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und das ist etwas, aus dem jeder Christ, nicht der dieses Namens würdig ist, der seinen Namen ernst nimmt, leben soll. Und dann haben wir, genauso wie diese heilige Karmelitin, die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit, Zugang zu diesem Geheimnis, das nicht ferne ist, sondern das sich in der Tiefe unserer Seele vollzieht. Jener, der in der Jungfrau von der Menschwerdung ganz gesammelt unter dem schöpferischen Wirken des dreifaltigen Gottes Großes wirkt, will auch in uns Großes tun. Nicht nur zur Samariterin am Brunnen, sondern auch zu uns spricht Christus, wenn du die Gabe Gottes kenntest. Was ist nun diese Gabe, wenn nicht er selbst? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1,11. Nicht wir Christen, wir sind das auserwählte Volk Gottes, das neue Jerusalem, das neue Israel. Und wir sind uns unserer Reichtümer viel zu wenig bewusst. Und schon hören wir den Vorwurf des Johannes des Täufers. Das wird morgen im Evangelium erklingen. In eurer Mitte, als wollte er sagen, in euch steht einer, den ihr nicht kennt. Na, wir sind nicht nur uns selbst die großen Unbekannten, sondern auch der Seelengast, der in unserer Seele wohnt. Nicht im Heiligtum, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Nicht, was wäre unser Leben doch schön und wunderbar und tief und erfüllt und friedlich und stark, wenn wir öfter dran denken würden, nicht, dass diese Gabe Gottes der liebe Gott selbst ist und dass er in unserer Seele wohnt, nicht? Diese heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit, nicht, hat ja auch diesen Ausspruch geprägt, nicht? Ich habe einen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist, wo Gott ist, und Gott ist in meiner Seele. Nicht unsere Seele ist der Himmel. In unserer Seele ist das, was die Glückseligkeit aller Heiligen, auch die Mutter Gottes im Himmel mit eingeschlossen, ausmacht. Wir müssen uns immer mehr vertraut machen mit jenem, der in unserer Mitte, das heißt im Zentrum, im Heiligtum unserer Seele, thront und wohnt. Nicht, wir müssen versuchen, gute Gastgeber zu sein. Aber ein Geschöpf gibt es, das diese Gottesgabe kannte, ein Geschöpf, das davon keinen Partikel verlor, das so rein, so lichtvoll gewesen ist, dass sie Licht selbst zu sein schien, Spiegel der Gerechtigkeit. Ein Geschöpf, dessen Leben so einfach in Gott verloren gewesen ist, dass man darüber fast nichts sagen kann. Es ist die getreue Jungfrau, jene, die alles in ihrem Herzen bewahrte. Die heilige Elisabeth sagt, mir scheint, dass die Haltung der Jungfrau über die Monate, die zwischen Verkündigung und Geburt verstrichen, das Modell innerlicher Seelen ist. Jener Wesen, die Gott auserwählte, um im Innern in jenem bodenlosen Abgrund zu leben. In welchem Frieden, in welcher Sammlung schickte sich Maria an, alles zu tun? wie doch die banalsten Handlungen durch sie vergöttlicht wurden. Denn in allem blieb die Jungfrau die Anbeterin der Gottesgabe. Das hinderte sie nicht daran, sich äußerlich zu verausgaben, wenn es galt, die Nächstenliebe zu üben. Das Evangelium sagt uns, dass Maria eilends das Bergland Judäas durchquerte, um sich zu ihrer Base Elisabeth zu begeben. Niemals verringerte die erhabene Schauung ihre äußere Nächstenliebe, denn wenn die Beschauung zum Lobpreis und Ewigen ihres Herrn hinstrebt, besitzt sie doch die Einheit und verliert sie nicht. Ich will meine größere Aufmerksamkeit richten nach innen hin, nicht zum Herrn, der mit uns ist. Dann wird auch unsere äußere Tätigkeit, unser Apostolat viel fruchtbarer sein. Nicht, warum eilt die Mutter Gottes? Nicht, sie hätte guten Grund gehabt, nicht so wie das die Brautleute ja auch machen, nicht, nach der Hochzeit. Ist alles egal, man fährt auf Flitterwochen, nicht? Also fast alles egal. Man fährt jedenfalls weg, das ist jetzt wichtig, man ist verheiratet, nicht? Man ist in diesem ganz innigen, engen Verhältnis und darauf will man sich jetzt konzentrieren, darum die Flitterwochen, nicht? Aber die Mutter Gottes hat auf ihre Flitterwochen verzichtet, nicht? Als der Seelenbräutigam diese geistliche Ehe nicht auf eine menschliche, auch auf eine menschlich wahrnehmbare Weise vollzogen hat, nicht? Aber sie war so entzündet von der Liebe des dreifaltigen Gottes, der ja in die Welt kommt, um den Menschen zu suchen, dass das sie bewegt hat, nicht, dass sie nicht irgendwie zu ihrer Cousine hingereist ist, sondern dahin geeilt ist. Wie der heilige Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Aber wir sehen immer, nicht, wenn uns die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der anderen, nicht, wenn wir die wahrnehmen und wenn uns das drängt, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, ob das jetzt geistliche sind oder materielle, ihnen zu Hilfe kommen, in dem Maß, als wir uns da gedrängt fühlen, wissen wir, dass Jesus Christus in uns wohnt, dass der Herr mit uns ist. Und so, liebe Christen, fallen wir nieder vor der jungfräulichen Mutter mit Kind. Ehrfürchtig neigen wir uns vor der Bundeslade Gottes, vor Maria, die Jesu gottmenschliche Gegenwart in sich schließt. Nur er ist aller Anbetung würdig, aber beide beten an im Geist der Wahrheit. Jesus lässt Maria an seiner Anbetung und seinem Lobpreis teilhaben und macht sie so zur zweiten vollkommenen Anbeterin. Anbeterin der Größe Gottes. Jesu innere Anlagen verspürt sie. Sie teilt ja diese Anlagen mit ihm. Wenn immer der Sohn dem Vater durch seine Gebetserhebungen seine Pflicht erweist, dann wird auch die allerseligste Jungfrau gegen Gott emporgehoben in der Einheit des Heiligen Geistes. Sie ist nämlich das vollkommene Abbild der Schönheiten Jesu Christi. Sie wissen, wie es gesagt ist in der Heiligen Schrift, nicht? Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. So kann man auch sagen, wer die Mutter sieht, der sieht den Sohn und wer den Sohn sieht, sieht auch die Mutter. Der Sohn ist die Verherrlichung des Vaters und Maria die Verherrlichung Jesu Christi. Und so, liebe Gläubige, lassen wir uns in diesem Advent ganz vom Geist Jesu und Mariens erfassen, hinaus mit dem Geist der Welt, auf dass wir innerlich verwandelt werden in einen vollkommenen Lobpreis der göttlichen Herrlichkeit. Und darum beten wir, o Jesus, der du in Maria lebst, komm und lebe in deinen Dienern, im Geiste deiner Heiligkeit, in der Fülle deiner Kraft, in der Wahrheit deiner Tugenden, in der Vollkommenheit deiner Wege, in der Gemeinschaft deiner Geheimnisse. Herrsche über jede feindliche Gewalt in Kraft deines Geistes zur Ehre des Vaters. Amen.